Hallo und herzlich willkommen zu Bad Crime Stories. Ich bin der Urs und mit mir hier zu Gast im Studio ist
Wednesday.
Hallo Wednesday, wie geht es dir?
Gut, und dir?
Auch ganz gut. Ich bin sehr, sehr gespannt heute, weil ich habe einen Fall für dich vorbereitet, der so verrückt ist. Ich bin echt mal gespannt, wie du ihn findest.
Ich muss sagen, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe auch gar keine Vorrecherchen gemacht und gar nichts. Also ich freue mich komplett drauf und weiß nicht, was auf mich zukommt.
Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir doch mal los, oder?
Okay, machen wir mal.
Also der Name Wednesday kommt wahrscheinlich von Wednesday Addams, von der TV-Show, nehme ich mal an.
Genau.
Und ja, wenn du an Wednesday denkst, was fällt dir so ein?
Naja, Wednesday ist ja eine düstere Person, also ein bisschen auch eiskalt, zeigt auch wenig Gefühle, aber innerlich ist sie eigentlich schon ein bisschen sensibel, würde ich sagen. Und ich denke, das wird mich ein bisschen schon beschreiben, würde ich sagen.
Ja, ich muss immer an dieses Zitat denken, wo sie über ihren Bruder meint, ich bin der Einzige, der irgendwie meinen Bruder quälen darf. Da muss ich irgendwie auch darüber lachen, ja. Na. Möchtest du vielleicht mal die erste Folie umdrehen und uns sagen, wo wir uns heute befinden?
Also so wie ich das sehe, sind wir in Mexiko.
Wir sind in Mexiko, ganz genau. Und zwar in einer ganz besonderen Stadt. Kannst du uns vielleicht mal sagen, wo wir uns befinden?
Das ist wahrscheinlich Matamoros.
Matamoros, genau. Also Heroica Matamoros ist die offizielle Bezeichnung. Mhm. Das Ganze liegt im Bezirk Tamaulipas in Mexiko, direkt an der Grenze zu der USA. Mhm. Kannst du vielleicht mal den Standort beschreiben, da wo du auch diesen roten Pin siehst?
Also das ist ja direkt am Strand.
Mhm.
Und ja, es sind auch mehrere Gebiete zu sehen, zum Beispiel Nuevo León.
Genau, also das Ganze liegt tatsächlich direkt an der Grenze zu den USA. Und Mexico City, die Stadt, liegt so ein bisschen weiter südlich und die Stadt ist ziemlich nah, wie du schon richtig gemeint hast, am Strand. Ja, ich möchte dir mal ein paar Infos zu Matamoros geben. Und zwar leben in Matamoros schätzungsweise ungefähr 500.000 Einwohner. Ja genau, der Name Matamoros kommt aus dem Spanischen und bedeutet Tötung von Mohren. Weißt du, was Mohren sind?
Nein.
Möchtest du vielleicht mal die erste Tüte aufmachen und mal reinschauen, was da drin ist?
Kleinen Augenblick.
Okay. Was siehst du denn?
Also ich sehe eine Packung Taschentücher.
Genau, nicht die Taschentücher sind jetzt wichtig für unseren heutigen Fall, sondern vielmehr, was darauf steht.
Da steht Mohrenapotheke.
Und nebendran ist noch so ein Kopf, kannst du das vielleicht mal beschreiben?
Genau, also da ist eine schwarze Person mit lockigen Haaren und ein Blick nach vorne.
Mhm. Wieso ich dir jetzt dieses Taschentuch mitgebracht habe, ist natürlich nicht, weil ich hier eine Werbung machen möchte für die Apotheke. Aber die Apotheke wurde tatsächlich in den letzten Jahren mehrmals kritisiert. Denn, also wie gesagt, der Name Matamoros bedeutet Tötung von Mohren. Und Mohren sind eigentlich Mauren und kommen aus Mauretanien. Das liegt im heutigen Nordafrika und zwar beschreibt es das heutige Marokko eigentlich. Und damals ist es so, dass die Araber ja nach Spanien eingewandert sind und oben bis nach Sevilla und die Gebiete quasi, ja, waren ja alles belegt und da gibt es auch heutzutage noch immer noch alte Moscheen, die zu Kathedralen umfunktioniert worden sind. Und irgendwann gewannen dann die Spanier und an Anlehnung daran hat man quasi dann die Stadt Matamoros genannt, weil man eben diese Mohren umgebracht hat. Mhm. Mohren sind tatsächlich entweder muslimische Araber oder aber auch im negativen Sinne beschreibt es schwarze Menschen. Deshalb kam auch diese Apotheke in den letzten Jahren öfters in Kritik, weil man meinte, dass das irgendwie ganz, ja, rassistisch und diskriminierend ist, einen schwarzen Kopf hinzutun.
Zum ersten Mal.
Ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass man vielleicht ja eine Apotheke, die vielleicht irgendwo in Deutschland tätig ist, dass wir da quasi einen Bogen spannen bis nach Afrika und zu unserem heutigen Fall. Aber ich würde jetzt. Aber ich bin tatsächlich, ja, ich möchte jetzt einfach mal, dass du das nächste Bild umdrehst, damit wir die Stadt Matamoros mal besser kennenlernen.
Okay.
Beschreib uns doch mal, was du darauf siehst. Wie viele Bilder sind das? Was
also
sieht man auf den Bildern?
Das sind vier Bilder, was ich jetzt gerade hier sehe. Die eine links oben, es sieht aus wie eine lange Straße, wahrscheinlich mit irgendwelchen Läden außenrum. Man sieht Wolken und ja, vielleicht eine Puppe, die noch draußen hängt bei dem einen Laden.
So eine Piñata, glaube ich, ne?
So eine Piñata, genau. Mhm. Und ansonsten, ich weiß nicht, wie detailliert ich das jetzt
wie,
alles
wie wirkt das Ganze auf dich? Könntest du dir vorstellen, einmal abends mal rumzulaufen?
Also auf dem Bild könnte ich mir das schon vorstellen. Mhm. Das schaut jetzt für mich nicht sehr gefährlich aus, aber ich muss auch sagen, das ist ein Bild, was tagsüber geschossen wurde.
Mhm. Ich hatte ja gesagt, dass diese mexikanische Stadt durch einen Fluss, dem Rio Grande, ja, von Amerika oder den USA quasi getrennt wurde. Mhm. Und direkt auf der anderen Seite liegt die Stadt Brownsville. Und so ist es, dass viele Studenten während dem Spring Break zum Beispiel über eine Brücke laufen und dann in die Stadt kommen, weil das Nachtleben tatsächlich jede Menge Studenten anzieht. Den Flair hast du ja schon mal mitbekommen, dass man in den USA erst ab 21 Jahren trinken kann. Hier in Matamoros sogar ab 9.
Okay.
Es gibt jede Menge Bars, die tatsächlich zu Spring Break Zeiten englische Namen übernehmen und sie ziehen jede Menge Touristen an. Vielleicht beschreibst du einfach mal die anderen Bilder. Was siehst du noch so?
Okay, also rechts daneben sehe ich sowas wie eine Kirche, würde ich sagen.
Ist eine
Also
Kathedrale,
es ist
ja?
eine Kathedrale, okay. Man sieht es, glaube ich, auch anhand des Kreuzes in der Mitte oben. Ansonsten stehen Autos davor. Ich denke mal.
Ja, wie gesagt, das zeigt natürlich auch, dass die Stadt Matamoros auch sehr katholisch geprägt ist.
Und deshalb ab 9 Jahren trinken können.
Ja, ob das zusammenhängt, kann ich dir leider nicht sagen.
Okay.
Genau, du hast ja vorhin gemeint, dass die Stadt ziemlich nah am Strand liegt. Und tatsächlich liegt sie 20 Kilometer, glaube ich, von Matamoros gibt es einen Strand und dazu siehst du auch ein Bild unten links. Magst du das mal
Oh
vielleicht
ja, das sehe
beschreiben?
ich. Oh Gott, das Bild ist ziemlich voll. Also ich denke, das sind wirklich Tausende von Menschen, die da sind. Viele Schirme und also schaut so aus, als wäre das sehr belebt. Also ist wirklich sehr voll, das Bild. Voll mit Menschen, mit Schirmen, mit also direkt am Strand. Also sehr belebt.
Also der Strand heißt auch tatsächlich Bagdad Beach. Und hier sieht man auch wiederum natürlich so einen Schnittpunkt eigentlich zu den Arabern, würde ich jetzt mal behaupten. Und was siehst du denn auf dem letzten Bild?
Auf dem letzten Bild sehe ich eine Brücke, in dem auf der linken Seite Texas steht und auf der rechten Seite Mexiko steht. Und also drunter verläuft ein Fluss.
Das ist der Rio Grande.
Okay, und ansonsten sehe ich viel Grün und auf der linken Seite sehe ich auch ein Gebäude mit einer Flagge, also amerikanischen Flagge. Und davor sind Autos und ja, also auf der rechten Seite ist eher weniger zu sehen. Das ist eher sowas wie ein Strandteil oder so.
Das ist tatsächlich eine Postkarte und ich denke, hier sieht man auch ganz gut, dass beide Städte mit einem Fluss und mehreren Brücken miteinander verbunden sind. Also Mexiko und USA, da versucht man ja quasi immer so ein bisschen illegale Einwanderer zu stoppen. Und ja, aber die Zeit, zu der sich jetzt unser heutiger Fall abspielt, liegt tatsächlich schon ein paar Jahre zurück.
Okay. Also wenn ich an Texas denke, denke ich eher an Schießen und sowas.
Ja, ich glaube, drüben ist es auch nicht besser, aber ich glaube, sie halten sich manchmal immer für
Okay.
etwas Besseres. Genau, für unseren heutigen Fall habe ich auch ein Zitat mitgebracht, den ich dir gerne vorlesen möchte. Und zwar von der amerikanischen Schriftstellerin von M.K. Hobson. Ich war einfach schon immer fasziniert davon, was unser Glaube bewirken kann und was passiert, wenn wir ihn missbrauchen. Ja, Wednesday, wenn du jetzt daran denkst an Glaube, was fällt dir dazu ein? Oder wenn du vielleicht an Übersinnliches denkst, was assoziierst du damit?
Was meinst du damit, Übersinnliches?
Ja, wenn du jetzt auf dem Tisch siehst, dann siehst du ja schon mal ein paar Sachen, die vielleicht darauf hindeuten könnten. Was siehst du denn auf dem Tisch? Ich habe dir so ein bisschen was vorbereitet.
Genau, ich muss sagen, du hast dir wirklich ganz schön Mühe gegeben. Also auf dem Tisch sind mehrere Kerzen aufgestellt, in unterschiedlichen Größen. Und in der Mitte ist sowas wie ein Kessel
Ja, ein
mit so
einsamer
einem
Kessel.
Toten, ja genau, mit einem Totenkopf drauf. Und in diesem Kessel befindet sich eine Hand. Die ein bisschen zusammengeflickt ist, so wie es aussieht. Und in dieser Hand drinnen befindet sich ein Totenkopf wieder. Und gibt es auch Federn und Sträucher und eine Hand mit Skelett gibt es auch noch.
Genau. Was es mit dem Kessel auf sich hat, dazu werden wir erst später darauf zurückkommen. Wenn du das Ganze anschaust und an das Zitat denkst, um was für einen Glauben könnte es heute gehen? Vielleicht auch, wenn du ein bisschen in Richtung Magie vielleicht denkst. Oder schwarze Magie.
Schwarze Magie. Naja, wenn wir vorhin schon über Araber und sowas gesprochen haben, kann es sein, dass es vielleicht in dem Sinne was damit zu tun hat? Also so schwarze Magie, Flüche.
Flüche, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch so ein bisschen, um das Thema Okkultismus vielleicht. Ich weiß, bist du ein Mensch, der auch mal gerne ihr Horoskop liest?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
Und
Fall.
hast du auch schon Erfahrungen mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Tarotkarten lesen oder vielleicht, keine Ahnung, einen Kaffeesatz?
Habe ich auch schon gehabt, ja. Also sowohl das eine als auch das andere.
Magst du uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Also wie läuft denn sowas ab? Also für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir zusammen zu einer Wahrsagerin oder einem Wahrsager gehen würden, wie würde denn sowas ablaufen?
Jetzt kommt es darauf an, meinst du jetzt mit dem Kaffeesatz oder mit den Tarotkarten? Aber ich kann dir auch beides
Ja,
aufzählen.
erzähl doch mal ein
Also
bisschen was dazu.
man geht hin, stellt sich hin, dann trinkt man vielleicht einen Mokka, also türkischen Kaffee sozusagen, bis zum Schluss, sodass der
Kaffeesatz
Kaffeesatz
unten?
sozusagen zu sehen ist.
Mhm.
Dann tut man die untere,
Den Teller,
den
oder?
Teller genau von der Tasse, tut man über die Tasse legen
Mhm.
und dann dreht man das um und dreht es dann über den Kopf, sagt man.
Okay.
Und dann tut man es hinstellen und wartet, bis das bisschen ausgekühlt ist.
Okay, nachdem es
Also
abgekühlt ist.
manche tun auch ihren Ring oder sowas drauf, so
Okay.
dass es ein bisschen abkühlt, halt schneller abkühlt. Ja, und dann kann man schauen, wenn die Kaffeetasse zu öffnen ist, dann kann man diesen Kaffeesatz lesen.
Okay.
Aber wenn das hängen bleibt und nicht aufgeht wegen Vakuum oder was auch immer, dann
Okay.
darf man das eigentlich nicht
Aber was
mehr.
sieht man da? Ich meine, letztendlich ist das doch nur Kaffee und das trocknet wahrscheinlich
Das
aus und
ist
läuft ein
eigentlich,
bisschen
glaube ich,
runter.
dem einen seinem Fantasie, also überlassen, würde ich jetzt mal
Das
sagen.
heißt, da sitzt jetzt irgendwie ja, eine Dame oder ein
Naja,
Herr und
genau,
liest das
ein Dame oder
Ganze.
ein Herr und sagt, dass sie von dem Kaffeesatz was ablesen können. Und da beschreiben die halt irgendwelche Sachen, was sie sehen und verbinden, also tut man sich dann quasi mit dem eigenen Leben, was man erlebt hat, vielleicht, ob da was passt oder
Das heißt,
nicht
man
passt.
liest quasi Zukunft voraus und sagt dann, du wirst die große
Es
Liebe
kann die
deines Lebens
Zukunft sein, es
finden.
kann Vergangenheit sein, also es kommt
Alles
darauf
okay.
an, was die Person da meint zu sehen.
Und warum denkst du, machen Menschen sowas? Also rein zur Unterhaltung oder erhoffen sich dadurch wirklich, dass sie, ja, keine Ahnung, Einblicke in die Zukunft vielleicht gewinnen oder über ihren aktuellen Lebensstatus?
Also ich kann mir vorstellen, dass Menschen gerne wissen möchten, was in der Zukunft passiert, klar, auf jeden
Mhm.
Fall. Oder es gibt Menschen, die stecken in unterschiedlichen Situationen, zum Beispiel, dass sie die Liebe ihres Lebens nicht gefunden haben oder sei es, dass sie mit Krankheiten kämpfen oder was auch immer. Und somit erhoffen sie sich, denke ich mal, irgendwas Positives zu hören. Also ich denke nicht, dass jemand das macht, um was Negatives zu hören.
Ja, okay. Ja, jetzt hast du uns doch sehr viel über ja, okkultistische oder ja, über gewisse Dinge wie Kaffeesatzlesen erzählt. Und ich möchte dich aber auch heute mal auf eine Astralreise mitnehmen. Und
Okay.
diesbezüglich möchte ich mal, dass du deine Augen schließt.
Okay.
Jetzt stell dir vor, unsere Geister verlassen jetzt das Studio, verlassen Deutschland, wir überqueren den großen Teich und befinden uns jetzt in Mexiko in Matamoros. Und zwar setzen sich unsere Körper auf dem Rücksitz eines Fahrzeugs ab, eines Polizeiautos. Vor uns sitzen zwei Beamte. Es ist mitten in der Nacht und das ist eine Straßensperre. Also wir beide sitzen quasi auf dem Rücksitz eines Polizeiautos und die Polizisten kontrollieren die Menschen, die aus den USA quasi über die Brücke wieder zurück nach Matamoros kommen.
Okay.
Es ist alles sehr still und die Beamten, die langweilen sich schon teilweise, bis plötzlich zwei Scheinwerfer auf sie zukommen. Ein Auto, und zwar ein roter Chevy Pickup, fährt entlang. Und was denkst du, macht er, als er die Straßensperre sieht?
Also wenn du so fragst, würde ich sagen, fährt einfach weiter.
Ganz genau. Er drückt aufs Gas und ohne die Polizisten eines Blickes zu würdigen, rast er an ihnen vorbei und die Polizisten sind schockiert. Der Polizist, der vor uns sitzt, startet plötzlich den Motor und fährt mit voller Geschwindigkeit hinter dem Mann her. Sie fahren und das Auto vor ihnen ist immer schneller. Sie versuchen unentdeckt zu bleiben und sehen, wie das Auto nach rechts abbiegt. Und auch unser Wagen biegt nach rechts ab und wir werden nach links quasi geschleudert und das Auto wird immer schneller. Und das Auto vor uns scheint gar nicht zu bemerken, dass wir hinterherkommen. Er biegt ab, er fährt weiter und wir bemerken, dass er Matamoros verlässt und Richtung einer Range abbiegt. Wir kommen hinterher, auch unsere Kollegen folgen uns schon mittlerweile und dann halten wir plötzlich an und auch der Fahrer vor uns bemerkt, dass wir nun hinter ihm stehen. Der Polizist, unser Fahrer, steigt aus, zuckt seine Waffe und nähert sich langsam dem Fahrzeug. Aussteigen, ruft er. Und auch die anderen Kollegen sind bereits dort und richten ihre Waffe auf das Fahrzeug. Die Fahrertür des roten Chevy Pickups öffnet sich. Ein Mann, besser gesagt ein junger Mann, steigt aus. Du kannst ihn dir so vorstellen, ein Mexikaner mit einem Schnurrbart, dunklen Haaren. Er kann es kaum glauben, er schaut um sich herum. Dann meint der Polizist Hände hoch und er schaut auf seine Handinnenfläche, Außenfläche und meint, hä, ihr könnt mich sehen? Ich bin doch unsichtbar.
Okay.
Du kannst deine Augen öffnen und wieder zurück ins Studio kommen.
Okay.
Was denkst du darüber? Ich möchte, dass du dir mal einfach dieses Bild mit dem Kopf behältst. Weil im Verlauf unseres heutigen Falles werden wir wieder darauf zurückkommen. Wie wirkt das auf dich? Es ist eine Polizeisperre, irgendein Fahrzeug fährt vollster Geschwindigkeit und hält nicht an. Und als er angehalten wird, ist er total überrascht, dass man ihn sehen kann, weil er denkt, dass er doch unsichtbar ist.
Okay, entweder ist diese Person geistesgestört, sodass er sich einbildet, dass ihn keiner sieht, auch wenn er schnell fährt. Oder jemand hat ihn dazu gebracht, dass er glaubt, dass man ihn nicht sieht und
Sehr
verhält sich
interessant.
dementsprechend auch so, als ob man ihn nicht sieht, würde ich jetzt mal sagen.
Darauf komme ich tatsächlich später nochmal zurück. Aber du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen was erwähnt von, ja, Tarotkarten und auch Kaffeesatzlesen. Und hast ja auch gemeint, wieso den Menschen überhaupt an so etwas glauben. Du meintest ja auch, dass manche Frauen, die vielleicht ein bisschen Pech in der Liebe haben, ja, einfach andere Wege suchen, um vielleicht sich eine positive Zukunft voraussagen zu lassen. Und ja, in unserem heutigen Fall wird es doch tatsächlich um eine Frau gehen, die vielleicht auch diesem Bild entspricht. Möchtest du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen und uns den Titel unserer heutigen Folge vorlesen?
Mache ich. The Godmother of Matamoros.
Die Patin von Matamoros, genau.
Ja.
Wenn du an eine Patin denkst, was fällt denn dir dazu ein?
Also, eigentlich fällt mir immer Patin von einem Kind, von einem
Mhm.
Neugeborenen.
Ja. Tatsächlich im christlichen Glauben ist es ja so, dass Eltern für ihre Kinder einen Patenonkel oder eine Patentante aussuchen. Ja, das wäre auch so mein erster Gedanke. Oder wenn ich an Pate denke, dann denke ich, glaube ich, eher so, ja, an den
An den
Film.
Film, ja.
Ja. Naja, möchtest du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen, damit wir mal unsere Patin kennenlernen?
Klar.
Was siehst du denn auf dem Bild?
Ich sehe eine junge Frau mit lockigen Haaren.
Mhm.
Also, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 30 und 40 vielleicht. Also,
Oh Gott.
so wirkt sie für mich. Vielleicht ist sie auch
Wirklich?
jünger. Ist ein sehr altes Foto. Kann auch sein, dass sie jünger ist.
Mhm.
Und auf dem Bild steht
Wie heißt sie
drauf:
denn?
Sara Maria Aldrete.
Ganz genau. Und um Sarah wird es tatsächlich heute gehen. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Fakten zu Sarah, die ich recherchiert habe. Sarah Maria Aldrete wurde am 6. September 1964 in Matamoros geboren. Sie ist die älteste von drei Schwestern. Ihr Vater Israel ist Elektriker. Ihre Mutter Maria wollte mal professionelle Tänzerin werden, aber hat dann doch irgendwie nicht geklappt. Was sehr auffällig an Maria ist, ist, dass sie ja 1,85 ist, also eine sehr große Frau.
Ja.
Und zur Highschool ging sie tatsächlich in Brownsville, quasi in den USA, und war dort tatsächlich eine Musterschülerin. Sie hatte sehr gute Noten und wollte auch kurze Zeit später auch dort studieren. Ja, und ich habe ja auch erwähnt, dass die Sarah leider nicht so viel Glück mit der Liebe hatte. Ihren ersten Freund Elio Hernandez lernte sie im Alter von 14 kennen, aber sehr lange hielt die Beziehung auch nicht. Seine Eltern waren im Drogengeschäft tätig und man merkt an, dass Sarah eigentlich immer so ein bisschen weg von Matamoros möchte und auch irgendwo anstrebt, eine US-amerikanische Staatsbürgerschaft zu erlangen. So fängt sie an, zur Highschool zu gehen und kurze Zeit später geht sie dort auch auf ein Community College und ihre Lehrer meinen, sie sei eine Musterschülerin, also ihr Anthropologieprofessor meint, wäre nur die Hälfte meiner Schüler so fleißig wie sie, dann bräuchte sie sich keine Sorgen zu machen. Und ja, und gemeinsam mit ihr studiert auch der Neffe von Elio, also ihrem Ex-Freund, an diesem Community College. Sein Name ist Serafin. Aber während dem Studium, als sie 19 Jahre alt ist, lernt sie die große Liebe ihres Lebens kennen. Ein Mann, der in Brownsville lebt, 11 Jahre älter ist und kurze Zeit später heiraten noch beide. Aber leider lassen sich auch kurze Zeit später, nach 8 Monaten, auch wieder scheiden. Denn ihr Ehemann, ja, fängt an, Gewalt anzuwenden, sie zu schlagen. Und wieder mal enttäuscht von der Liebe, zieht Sarah wieder zurück nach Matamoros, in das Elternhaus. Und zwar in das Obergeschoss. Ja, währenddessen studiert sie weiterhin am College. Sie möchte Sportlehrerin werden und hat auch mittlerweile auch schon einen neuen Freund namens Gilberto de Sousa. Er ist leider auch ein Drogenschmuggler. Aber ja, bislang scheint alles bei ihr nicht gut zu laufen. Also sie hat auch einen Part-Time-Job an der Uni. Und irgendwann fährt sie in Matamoros in ihrem grünen Impala von ihrem Papa herum, bis plötzlich jemand nach ihr ruft. Es scheint jemand im Auto hinter ihr zu sein. Und zwar ein teures Auto. Es ist ein, ich glaube, es ist ein Mercedes, ein schwarzer Mercedes oder vielleicht ein silberner Lincoln. Da unterscheiden sich ein bisschen die Quellen. Und als sie nicht darauf reagiert, überholt sie das Auto, macht so einen U-Turn und plötzlich steht vor ihr das Auto und so ein Typ steigt von hinten aus, kommt näher an ihr Fenster und fängt an, sie anzusprechen. Was würdest du an ihrer Stelle machen, wenn du jetzt plötzlich Auto fährst und irgend so ein Typ ruft nach dir und keine Ahnung, fährt vor dir hin und lässt nicht zu, dass du quasi, ja, weiterfährst? Hinter dir staut sich schon alles, der Verkehr ist laut, die Leute hinter dir werden schon sehr unruhig.
Oh Gott, Also erstens würde mir das mal ein bisschen Angst einjagen, dass eine Person so penetrant hinter mir her ist und mich nicht in Ruhe lassen will. Aber ich würde auch trotzdem aus Neugier schauen, wer diese Person ist, ob ich diese Person kenne. Kann ja auch sein, dass ich die Person kenne. Aber ich würde vorsichtshalber trotzdem mal alles abschließen, bevor ich da alles runterlasse und würde mir erstmal die Person anschauen, der mir meinen Weg gekürzt hat, sozusagen.
Also Sarah ist auch sehr überrascht, denn das Auto vor ihr ist sehr teuer. Es ist ein, ja, Wagen. Man merkt, der Mann, der da aussteigt, hat einen Chauffeur. Und er sieht auch sehr gut aus. Also es ist ein sehr großer Mann. Er nähert sich und sie meint, ja, können Sie bitte Ihr Auto wegfahren? Und er meint, du hättest anhalten sollen, als ich dir zugerufen habe. Und sie merkt schon irgendwie, er versucht so ein bisschen mit ihr zu flirten. Und dann, sie möchte eigentlich anfangen. Sie meint auch, ja, ich habe einen Freund, so nach dem Motto, nee. Aber die ganzen Autos hinter ihr werden unruhig, meint sie, jetzt fahr doch zur Seite. Und dann lässt sich auch noch irgendwie ja überreden und fährt zur Seite. Und ja, der junge Mann überredet sie dann tatsächlich mit ihm und mit seinem Fahrer, der Martin heißt, ja, sich irgendwo hinzusetzen. Und sie ist natürlich erstmal total, ja, überrascht, weiß nicht, was das Ganze soll. Und ja, bemerkt auch irgendwie seine Kette. Er hat irgendwie so eine komische Kette an und dann meint sie so, ja, was hat das denn mit dieser Kette auf sich? Und dann erzählt er, ja, dass es ein Zeichen seiner Religion ist. Und er weckt doch irgendwo ihre Neugier. Als sie sich hinsetzen, möchten gerade beide bestellen und dann dreht sich eben dieser Mann um und meint dann, sie trinkt keinen Alkohol. Und sie ist total überrascht und fragt sich, woher weiß er, dass ich keinen Alkohol trinke? Und dann meint er, dass er ja eine besondere Gabe hat und gewisse Dinge wüsste.
Okay.
Wie würde das auf dich wirken?
Also ich glaube, ich würde das überhaupt nicht glauben. Ich würde jetzt mal behaupten, der hat gut über mich recherchiert und weiß einige Sachen über mich. Aber so glauben würde ich es ihm jetzt nicht, dass er irgendwas vorhersagen kann.
Okay. Möchtest du vielleicht mal diesen Mann kennenlernen? Also wissen, um wen es hier geht?
Ja, klar.
Dann würde ich dich bitten, die nächste Folie umzudrehen. Beschreib uns doch mal, wer dieser mysteriöse Mann ist.
Also so wie es aussieht, heißt er Adolfo Constanzo. Ja, er schaut aus wie ein Typ, der, keine Ahnung, 60er Jahre oder sowas, der Look, würde ich jetzt mal sagen. Mit einer Kette, längeren Haaren. Also der Haarschnitt ist nicht mehr
Ist nicht mehr aktuell.
ist nicht mehr aktuell. Ein Hemd hat er und er sitzt auf einem Sofa und posiert.
Ich muss sagen, auch Sarah ist erstmal Anfang 20
Okay.
und dieser Mann auch tatsächlich. Aber ich würde mal vorschlagen, lass uns doch mal Adolfo näher kennenlernen. Adolfo wurde geboren am 1. November 1962 in Miami, tatsächlich in den USA. Seine Mama, ich habe dir auch ein Bild von ihr mitgebracht, vielleicht kannst du sie mal beschreiben.
Ist das die nebendran?
Genau.
Ja, die hat so lockige Haare. Schaut sehr ernst, muss ich sagen. Schaut auch irgendwie ein bisschen wie ein Psycho aus,
Okay.
würde ich jetzt mal sagen.
Seine Mutter heißt tatsächlich Delia. Sie ist Kubanerin und ist quasi in die USA emigriert. Und der Vater verließ die Familie, als er erstmal ein paar Monate alt war. Und ja, die Mutter war damals 15, als sie ihn auf die Welt brachte. Und kurze Zeit später zieht die Mama mit ihm nach Puerto Rico, weil sie einen neuen Ehemann hat. Und dort, ja, geht es den beiden eigentlich ziemlich gut. Die Mama interessiert sich sehr für spirituelle Sachen. Unter anderem fährt sie auch mal mit Adolfo zusammen nach Haiti. Und ja, magst du vielleicht mal die zweite Tüte aufmachen und uns sagen, was du drin siehst?
Okay, jetzt wird's gruselig.
Wieso?
Jetzt wird's gruselig.
Beschreib doch mal bitte, was du siehst.
Also, ich sehe eine Puppe mit N also
Drinnen?
Nadeln
Na,
drauf.
okay, an was erinnert dich das?
An diese, wie heißen die nochmal, diese Dingspuppen, wo man quasi Flüche ausspricht. Voodoo-Puppen, kann es sein?
Ja,
Das sieht
ganz
so aus,
genau.
ja, okay.
Und das macht tatsächlich auch Delia. Sie geht nach Haiti und interessiert sich total für die Voodoo-Religion.
Ah, okay.
Weißt du irgendwas über diese Religion oder möchtest du dir mal ein paar Fakten dazu nennen?
Also ich habe mal was davon gehört, muss ich sagen, dass früher es keine zum Beispiel Akten gab für kranke Menschen und dass sie deshalb an die Stellen, wo es denen zum Beispiel wehgetan hat oder wo sie eine Verletzung hatten, eben diese Nadeln reingesteckt haben, sodass wenn die das nächste Mal kommen, dass sie dann quasi wissen, was die Person hatte davor schon.
Das stimmt ja. Also wie gesagt, viele denken immer an, wenn sie an Voodoo denken, immer an Zauberei und Hexerei. Aber eigentlich ist es eine Religion, die ähnlich wie auch andere aus Afrika kommen. Es ist eine Religion, die damals durch die Sklaverei mit rüber nach Kuba oder eben nach Kuba oder nach Puerto Rico oder eben in die ganzen Länder rüberkam. Und den Sklaven damals wurde es verboten, ihre Religion auszuüben. Und deshalb mussten sie auch ihre Rituelle quasi im Geheimen halten. Und dadurch hatte das Ganze einen sehr, ja, finsteren, ja, sinisteren Nachgeschmack. Und wie du schon richtig vorhin erwähnt hast, also diese Puppen waren eigentlich zunächst mal dafür da, dass man diese Heilkunde, die man damals mitgebracht hat, dass man dort ungefähr wusste, ja, okay, wen haben wir gerade therapiert, wie sah der Mensch aus? Dann hat man eine Puppe gebastelt, die so ähnlich aussah und hat die Nadeln quasi da reingestochen, um dann später zu wissen, okay, das letzte Mal, als die Dame kam, hat sie den Arm gebrochen, deshalb steckt jetzt da eine Nadel drin, dann konnten sie quasi Menschen dadurch besser helfen. Und also Celia und ihr Sohn leben, wie gesagt, in Puerto Rico. Ihr Mann erkrankt aber kurze Zeit später an Krebs und die Familie kehrt wieder zurück nach Miami. Und dort verstirbt auch ihr Ehemann leider. Und etwas ändert sich in Delia. Sie gibt sich immer mehr der Religion hin. Und ja, möchtest du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen?
Moment, ich tue das mal kurz weg mit der Puppe.
Mhm.
Oh ja.
Genau, also ich habe dir heute, wie gesagt, einen Kessel mitgebracht. Und darüber werden wir auch heute reden. Wir haben jetzt mal ein bisschen die Voodoo-Religion kennengelernt. Und zwar, dass sie quasi aus der Region Haitis kommt. Aber heute geht es auch um die Religion Santeria. Das ist auch eine Religion, die aus Afrika kommt
Okay.
und tatsächlich irgendwann sich auch mit dem Katholizismus vermischt, also quasi so eine Mischform annimmt in den USA oder auch ja in südlichen lateinamerikanischen Ländern.
Ich muss sagen, ich höre das zum ersten Mal. Ich kenne diese Religion gar
Mhm.
nicht.
Und bei Santeria ist es tatsächlich so, da gibt es einen Gott und es gibt mehrere Osheas, heißen sie, glaube ich. Das sind so ähnliche, das sind so Heilige, wie man sie vielleicht auch bei den Katholiken kennt. Und man gibt eben diesen Heiligen immer wieder Opferungen, wie zum Beispiel Früchte oder ein paar Nüsse oder hin und wieder auch mal ein paar kleine Tiere, wie zum Beispiel ja, Hühner zum Beispiel. Und ich habe dir erwähnt, dass Delia eine sehr schwere Zeit durchmacht und ja, weil ihr Mann gestorben ist. Kurze Zeit später lernt sie einen neuen Mann kennen und mittlerweile hat sie auch irgendwie drei Kinder und alle von anderen Männern. Sie ist total vernarrt in dieser Religion und fängt an, sich immer mehr hineinzusteigern. So baut sie zum Beispiel ihr eigenes Altar in der Mietswohnung und die Nachbarn wissen gar nicht, was sie über sie denken sollen, weil immer wieder kommen Tiere, werden irgendwie in die Wohnung geführt, aber keiner von denen verlässt das Haus irgendwie lebendig. Die ganzen Wohnungen stinken und jeder meint, sie wäre eine Hexe. Also jeder flüstert sich zu und ihr Sohn, er ist damals noch ziemlich klein, nicht damals 10 Jahre alt, glaube ich. Und er findet auch keine Freunde, weil alle meinen, das ist doch der Sohn von der Brucha, also von der Hexe. Und ja, was würdest du machen, wenn jemand bei dir einzieht und die ganze Zeit irgendwelche Tiere opfert und komische Sachen macht?
Also, ich muss sagen, mich interessiert es eigentlich weniger, was die Leute um mich herum da machen, aber wenn das schon zum Gestank kommt
Mhm.
und wenn ich dadurch quasi mich nicht mehr wohlfinde in dem Haus, wo ich wohne, dann würde ich schon mal zu ihr hingehen und sagen, was das soll.
Ja, das machen auch manche und andere gehen auch zum Vermieter. Doch damit kommt sie gar nicht zurecht. Möchtest du vielleicht wissen, wie sie bei sowas reagiert?
Naja, ich kann es mir vorstellen.
Ich sag's dir mal. Und zwar ist es so, dass diese Menschen plötzlich vor ihren Haustüren abgetrennte Ziegenköpfe finden,
Oh mein Gott.
blutverschmierte Blutrituale oder irgendwelche Zaubersprüche, die an die Wände gemalt werden.
Ach du Scheiße.
Und so kommt es sehr häufig vor, dass Delia, ihr Mann und ihr Sohn, besser gesagt die Kinder mittlerweile, öfters umziehen müssen. Aber jedes Mal findet das Gleiche statt. Also jedes Mal werden Tiere geopfert, jedes Mal beschweren sich die Nachbarn und ja, jedes Mal ziehen alle weiter. Ich habe dir ja gesagt, dass Delia drei Kinder hat. Doch Adolfo ist doch ganz besonders für sie. Denn sie merkt, dass Adolfo so ähnlich ist wie sie. Dass er auch ganz besondere Kräfte hat.
Adolfo war jetzt der erste Sohn.
Das ist der Sohn, der auch der Sarah begegnet ist,
Ach
quasi,
so,
der
okay.
Älteste, genau. Denn sie sagt später aus, dass Adolfo zum Beispiel hervorgesehen hat, dass es gab ein Attentat, was geplant war auf den damaligen US-amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Und seine Mutter meint, dass er das hervorgesehen hat, dass er ein ganz besonderes Kind ist. Und somit beschließt sie, ihn in einer Zeit einen Priester vorzustellen, der Religion Palamayombe angehört. Hast du schon mal was davon gehört?
Nein.
Ich habe dir vorhin von Santeria erzählt, ne? Und beim Santeria gibt es auch so ein paar Flüche, besser gesagt, ein paar weiße Zauber, quasi Zauber, die man zum Guten macht. Aber es gibt auch eine Abspaltung von dieser Religion, die sich Palomayombe nennt. Und das ist eine sehr dunkle Religion, die sich quasi mit Opfergaben beschäftigt. Und jetzt stell dir vor, diese Delia, paar gescheiterte Ehen, schon mehrere Kinder, gibt sie dieser Religion hin. Was denkst du darüber, dass sie ihren Sohn einem Priester anvertraut, der sich mit, ja, dem Palomayombe beschäftigt?
Also ich denke nicht, dass dabei was Gutes rauskommen wird, wenn es dann quasi Richtung dunkle Religion geht. Vermute ich mal, dass der Sohn dann auch eher zum Bösen wird.
Beschreib uns doch mal bitte die Bilder, die du vor dir siehst.
Also ich sehe einen Kessel und in diesem Kessel befinden sich, also so wie ich es sehe, sind das entweder Knochen oder ich muss sagen, ich erkenne das auch nicht so ganz richtig. Also sind eher so Holzstäbe
Stöcke
oder
auch.
Stöcke und ja, also ist ein dunkles Bild. Ich erkenne nicht genau, was es ist. Also irgendwas Verbranntes. Also ich denke, die verbrennen irgendwas in diesen Kesseln. Entweder ist das Holz oder, wie du vielleicht von vorhin gesagt hast, irgendwelche Tiere. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall schaut es so aus, als würden die da was verbrennen.
Dieser Kessel heißt tatsächlich Nganga. Und es ist das Wichtigste, was eigentlich ein Palomayombe-Priester besitzt. Also die Religion heißt ja Palomayombe und Palo heißt, glaube ich, sowas wie Stöcke eigentlich. Und man steckt quasi in diesen Kessel, ich glaube, es müssen 28 Stöcke sein. Und hin und wieder werden dann quasi auch immer Tiere als Opfergaben dargelegt. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass man die Seelen, die im Jenseits sind, kontrollieren möchte. Das heißt, immer wenn du etwas quasi hinrichtest oder quasi als Opfergabe einen Teil dieses Rituals quasi mit einfließen lässt, dann kannst du quasi im Jenseits dieser Geister für deinen Nutzen, für das Diesseits quasi ausnutzen. Macht das, also ist das verständlich für dich?
Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sie Opfer bringen, um dann sich von denen vom Jenseits quasi irgendwie für ihre Sachen Hilfe holen oder so.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel, okay.
Ja, wie wirkt das Ganze auf dich?
Düster, würde ich sagen. Aber nicht, dass ich das nicht gewohnt bin. Ich
Okay.
heiße ja nicht umsonst Wednesday.
Ja, und diese Ausbildung endete noch tatsächlich irgendwann im Jahr 1983. Bei dieser Religion musst du wissen, gibt es immer ganz oben einen Paten und eine Patin, die quasi über den ganzen anderen Gläubigern stehen. Und manchmal bilden sie eben gewisse Leute, die gewisse Voraussetzungen erfüllen oder diese Gabe haben, zu einem Palomayombe, ja, Priester oder Priesterin aus. Also im Jahr 1983 ist es dann tatsächlich auch so weit, dass Adolfo nicht nur, ja, seinen Abschluss in dieser Glaubensrichtung macht, sondern auch gleichzeitig zum Paten ernannt wird.
Okay.
Was glaubst du, macht er jetzt?
Was macht er jetzt? Naja, ich denke mal, er wird versuchen, irgendwelche Menschen zu manipulieren oder denen den Glauben auch irgendwie zu übermitteln oder die davon zu überzeugen, da auch mitzumachen.
Tatsächlich wird er Model.
Ja,
Ja, oder möchte es zumindest werden.
okay.
Und kein
Das habe ich
Problem.
jetzt wirklich nicht erwartet.
Ja, und kurze Zeit später zieht er tatsächlich nach Mexico City. Und dort lebt er auch offen seine Homosexualität aus und lernt dort auch gleich zwei Männer kennen. Einer von denen heißt Martin und der andere heißt Omar. Der eine von ihnen wird irgendwie zu seiner Frau und der andere zu seinem Mann. Also es ist eine sehr, ja, interessante Kombination. Die leben alle zusammen. Und ja, möchtest du wissen, wie er sein Geld verdient dort? Na, nicht das, was du denkst.
Er modelt.
Er lässt tatsächlich irgendwelche Aufnahmen machen, also er möchte quasi so ein Buch erstellen, dass er damit durchstartet. Aber sein eigentliches Geld macht er ja so ähnlich wie die Leute, bei denen du warst, indem er Tarotkarten legt und den Leuten aus der Hand liest.
Ah, okay. Daran habe ich jetzt wirklich nicht gedacht.
Und ich muss sagen, er ist tatsächlich sehr, sehr angesagt, was das angeht. In kurzer Zeit baut er sich ein Klientel auf von über 30 Leuten und das sind unter anderem Filmstars. Das sind Politiker, das sind Leute, die Starfriseure sind, das sind Polizisten, aber auch ja, Menschen, die einfach sehr viel Einfluss haben. Zum Beispiel auch Menschen, die Drogen dealen oder ja, sich damit
Okay.
beschäftigen. Möchtest du wissen, wie viel Geld er damit macht?
Also wenn du schon von so berühmten Leuten redest, denke ich mal, dass er Millionen macht, oder nicht?
Nicht ganz, aber ich habe dir tatsächlich mal so eine Preisliste, also Adolfos Preisliste mitgebracht. Möchtest du vielleicht meine Tüte 3 öffnen?
Ja.
Das ist jetzt wirklich nur als Einstieg, also bevor ihr quasi einen so großen Einfluss nimmt. Magst du vielleicht mal vorlesen, was du drauf siehst oder liest?
Adolfo Constanzos,
Constanzo?
Constanzos Preisliste. Einmal Sitzung 4.500 Dollar.
Also für eines der uns verlangte tatsächlich 4.500 Dollar.
Ich glaube, ich könnte es auch.
Wir sollten es echt überlegen, ob wir nicht ins Geschäft einsteigen.
Opferungen von Tieren. Einmal Hahn 6 Dollar. Einmal Ziege 30 Dollar, einmal Boar 450 Dollar, einmal Zebra ausgewachsen 1100 Dollar oder ein Löwenjunge 3100 Dollar.
Was denkst du darüber?
Also ich denke, da kommt wieder das, was damals, was er von seiner Mutter gelernt hat, dass er in den Kesseln Tiere opfert. Und ich denke mal, je größer das Tier ist, desto teurer ist es.
Ja, und er macht tatsächlich auch wirklich gutes Geld damit, weil er sich in kürzester Zeit mehrere Häuser, mehrere Autos, tatsächlich auch irgendwie, ja, ein Apartment, glaube ich, kauft. Ich habe dir vorhin erzählt, dass er quasi auch Polizisten quasi als Klienten da hat. Und einer von diesen Polizisten heißt Florentino Ventura Guiteres und er ist tatsächlich der ehemalige Chef des Interpols. Dann gibt es noch einen anderen, der Salvador heißt. Und dieser stellt sich noch kurze Zeit später einer Familie vor, die quasi in dem Gebiet, ja, die größte Drogenfamilie ist. Und zwar die Calzada-Familie. Ja, was denkst du darüber?
Also,
Warum sollte eine Drogenfamilie ja so jemanden aufsuchen, der quasi ja Rituelle ausspricht oder Flüche belegt?
das kann ich dir leider nicht sagen. Kann ich mir
Und
überhaupt nichts drunter vorstellen,
kein
weil.
Problem. Also es ist so, ich habe dir gemeint, dass auch Drogenschmuggler seine ja zu seinen Kunden gehört und er bietet ihnen tatsächlich Schutzzauber an. Das heißt, er meint, dass er die Fähigkeit dazu besitzt, Zaubersprüche auszusprechen, die dann diese Drogenschmuggler davor schützen, von der Polizei aufgehalten zu werden und dass sie somit ihr Geschäft erledigen können. Und als er dann diese Calzada-Familie kennenlernt, so fängt er auch an und meint, ich kann das.
Widerspricht sich das nicht ein bisschen alles?
Wieso?
Ja, wenn er auch Polizisten in dem Sinne in der Hand hat und
Die
auch die
glauben daran,
Schmuggler,
nein, die
die
Polizisten,
glauben.
die glauben wirklich daran, dass er diese Mächte hat, diese Kräfte hat.
Okay.
Denn er kann gewisse Dinge voraussagen, vorauslesen. Er schützt sie und ja, das Ganze spricht sich rum und jeder will zu ihm. Also er ist wirklich total angesagt, was das angeht. Aber für so etwas so Großes wie ein Drogenschmuggel, da reichen leider nicht ein paar Hühner oder Zebras. Was glaubst du, braucht Adolfo, damit seine Mächte das Maß annehmen, ja, was er braucht?
Naja, wenn du meinst, dass jetzt Tiere nicht mehr ausreichen, würde ich sagen, dass er jetzt mal rüber geht zu Menschen, oder?
Und wo glaubst du, kann er am besten, ja, menschliche Überreste finden?
Friedhöfe?
Das stimmt. Genau in dem Jahr fängt es nämlich an, dass viele Friedhöfe ausgegraben werden, mitten in der Nacht. Also er und seine kleine Sekte, die er um sich herum geschart hat, der Martin, der Omar, und dann gibt es noch einen, der Jorge heißt. Und die helfen ihm tatsächlich dabei, ja, Friedhöfe, ja, zu besuchen und dort quasi, ja,
Aufzugraben
Knochen
oder was?
aufzugraben und
Oh
dort
mein
quasi
Gott.
Dinge mitzunehmen. Möchtest du wissen, was sie danach damit machen? Mit diesen Knochen und mit diesen Geweben.
Verbrennen?
Sie tun sie tatsächlich in ihren Kessel, in das Nganga, was du gerade vor dir siehst. Und dort wird das Ganze aufgekocht, zusammen mit Rum, mit Spinnen, mit Skorpionen. Und man kocht das Ganze auf und derjenige, der davor geschützt werden möchte, rate mal, was er tun muss?
Das Trinken oder was?
Oh
Oh
ja.
nee.
Oh ja.
Oh nee.
Und tatsächlich wirken diese Zaubersprüche, denn keiner dieser Drogenschmuggler werden je geschnappt. Und es werden Tausende von Tonnen Marihuana über die Grenze befördert oder auch Kokain. Und somit ist es ein sehr lukratives Geschäft für beide. Und wie viel denkst du, verlangt er für sowas?
Naja, wenn er für ein Zebra, wie viel war das? 4.000 irgendwas verlangt hat? Keine Ahnung.
Also er
10.000?
verdient pro Woche 10.000 bis 15.000 Dollar tatsächlich. Und irgendwann meint er, das ist ihm nicht genug. Und dann bietet er quasi einen Deal an diese Calzada-Familie. Wie viel glaubst du, verlangt er?
Millionen bestimmt.
Er verlangt 50% der Einnahmen.
Oh, okay.
Stell dir vor, so ein Priester geht dahin zu der ja, gefährlichsten
Familie der Welt.
Familie irgendwie, weißt du, die mit Drogen dealt und meint so, ja, 50%. Wie glaubst du, reagieren die drauf?
Ich würde jetzt behaupten, dass sie das nicht gleich annehmen, dieses Angebot oder das, was er denen jetzt vorgeschlagen hat, weil 50% ist schon ziemlich viel.
Das stimmt. Und ja, anfangs, ja, er ist natürlich so ein bisschen, Ja.
Ziemlich dreist, würde ich sagen.
Nee, er ist ein bisschen niedergeschlagen. Und kurze Zeit später ist es so, dass die Polizei zu dieser Calzada-Familie geht und plötzlich bemerkt, dass sie fehlen. Was glaubst du, ist mit dieser Calzada-Familie passiert? Also stell dir vor, er geht zu denen hin, möchte 50%, sie sagen nein. Und kurze Zeit später
Naja,
verschwindet die
wenn er
komplette
nach seiner
Familie.
Mutter kommt, würde ich sagen, dass er denen auch irgendwelche Flüche ausgesprochen hat oder
Nicht
irgendwas
nur
gemacht
das.
oder dass er die vielleicht sogar aus dem Weg geräumt hat.
Ganz genau. Denn kurze Zeit später findet man entlang des Flusses die Überreste von allen männlichen Mitgliedern der Familie. Was auffällig ist, ist, dass man allen Männern, ja, die Gliedmaßen abgeschnitten hat und
Okay.
das Herz rausgerissen hat. Also mit Gliedmaßen meine ich,
Ja, ich habe
du
schon,
hast es
ich hab schon
verstanden, ne?
verstanden, ja. Wenn er homosexuell ist, vielleicht wollte er es auch bewahren, keine Ahnung.
Ja, das ist irgendwie ganz komisch, weil kurze Zeit
Ist
später,
schon eklig.
ja, erfährt er aber auch von den Polizisten Salvador, dass es eine andere Familie gibt. Aber nicht in Mexico City, sondern, möchtest du mal raten, wo?
In Miami oder was?
Nein, in Matamoros, da, wo sich unser heutiger Fall abspielt.
Ah, okay.
Ja, wie wirkt das auf dich?
Oh Gott, das wird jetzt langsam wirklich bisschen crazy.
Möchtest du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen? Und uns mal die Leute, die darauf abgebildet sind, mal beschreiben.
Naja, ich sehe, dass da Rancho Santa Elena draufsteht.
Und weißt du, was dieses Rancho Santa Elena ist? Das ist quasi diese Ranch, wo wir zusammen mit dir schon mal zu Beginn dieser Folge waren.
Ah,
Wo wir
dort,
jemanden
wo
verfolgt haben. Weißt du
verfolgt
das noch?
haben. Ja, ich weiß es noch. Wo wir hinten im Auto saßen von dem Polizisten.
Genau. Und erinnerst du dich vielleicht noch an den Typen, der vorne im Auto war und ausstieg und meinte, ich bin doch unsichtbar?
Ja.
Das ist der, den du links siehst.
Der Serafina Hernandez.
Ganz genau. Wie würdest du ihn beschreiben?
Naja, der hat ein Bart, schwarze Haare, ein Hemd an.
Wirkt er gefährlich auf dich?
Nein, eigentlich wirkt er nicht gefährlich auf mich.
Ja, das ist tatsächlich derselbe Serafin Hernandez, der auch mit Sarah zusammen studiert hat.
War das der Neffe
Das
von
war der
Eli?
Neffe von Elio, den du gleich rechts von ihm siehst.
Ah, okay, ja. Elio Hernandez, ja.
Genau, das ist quasi der Onkel.
Der Onkel, ja. Aber mit ihm war sie dann zusammen gewesen.
Damals, als sie 14 war.
14 war. Okay.
Und jetzt muss ich dir mal ein bisschen was zu der Familie Hernandez erzählen.
Okay.
Ich habe dir vorhin erzählt, dass quasi ein Polizist den Adolfo darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diese Hernandez-Familie gibt. Und zwar, das Oberhaupt dieser Familie ist Saul Hernandez. Doch dieser wird im Jahr 1987 mitten auf der Straße erschossen.
Okay.
Und kurze Zeit später übernimmt sein Bruder Elio Hernandez das Familiengeschäft und es läuft gar nicht gut. Und ja, und sein Neffe Seranin Hernandez, das ist quasi der, der dann, der quasi damals in den USA gefahren ist, die Drogen verkauft hat und jetzt auf dem Weg zurück ist. Der wird quasi von unseren Polizisten verfolgt und irgendwo auf dieser Rancho Santa Elena, ja, festgehalten.
Aha, okay.
Aber jetzt würde ich mal hier einen kleinen Cut machen und wieder zurückgehen zu Sarah und Adolfo, wie sie im Café sitzen und sich miteinander unterhalten.
Das wird wirklich immer interessanter.
Ja?
Ja.
Ja, ich habe dir erzählt, dass Sarah und Adolfo sich zufällig irgendwo auf der Straße begegnet sind, als er quasi mit dem Auto ihren Weg abgeschnitten hat.
Genau.
So ganz stimmt das aber nicht. Denn ich hatte dir erzählt, dass Adolfo über seinen Polizeikontakt herausgefunden hat, dass es diese Hernandez-Familie gibt. Und er sucht quasi nach Wegen, wie er an diese Familie herankommen kann.
Ah, okay.
Und zwar ist es so, dass Sarah, ich habe dir gesagt, dass sie einen Freund hat, den Gilberto.
Ja, hast du?
Genau. Und nachdem sie sich das erste Mal in diesem Café getroffen haben, ist es so, dass sich auch, wir haben 2 Wochen später auch beide über den Weg laufen, aber diesmal ist auch ihr Freund mit dabei. Ihr Freund streckt ihm die Hand heraus, weißt schon, und er ignoriert ihn und wird dann plötzlich mit ihr total flirty und redet mit ihr. Und nach einer gewissen Zeit ist es so, dass dieser Gilberto einen Anruf bekommt, einen anonymen Anruf, der dann sagt, dass seine Freundin Sarah ihm fremd geht. Und was glaubst du, macht er danach? Der Freund von Sarah?
Der Freund von Sarah. Ja, er geht zu ihr wahrscheinlich und fragt, ob das stimmt oder.
Nicht ganz, er macht einfach Schluss mit ihr.
Ah, okay, kurz und knapp.
Und was glaubst du, macht Sarah?
Ich denke, dass sie dann zu diesem Adolfo oder wie hieß er nochmal?
Ja, sie versucht ihn wirklich anzurufen, aber er geht nicht an ihren Anruf heran. Und dann sucht sie plötzlich doch Trost beim Adolfo. Und weißt du, was er sagt?
Dass er sie nicht will, oder?
Nein, er sagt, er wüsste es schon, weil er es in seinen Tarotkarten gesehen hat.
Ah,
Er
okay.
wüsste, dass ihr Freund ein Drogendealer ist. Er wüsste, dass sie schon mal verheiratet war. Und er konnte auch in dem Moment, als sie sich trafen, wusste er schon ganz genau, dass die Wege von den beiden auseinandergehen würden. Denn er weiß, dass sie für etwas ganz Bestimmtes, etwas viel Größeres bestimmt ist.
Für ihn.
Ja, für ihn
Für ihn.
Ja, und es ist so, dass die beiden sich öfters sehen und Adolfo schreibt ihr auch Briefe und erzählt ihr immer mehr von seiner Religion und versucht sie quasi ja davon
Zu
zu
überzeugen.
überzeugen, dass er auf dem richtigen Weg ist und was für eine wichtige Rolle sie dabei spielt. Und möchtest du eigentlich wissen, was, ja, wie Sarah darauf reagiert?
Ich denke mal, dass sie ihm schon irgendwann glaubt, wenn er sehr überzeugend ist.
Ich weiß nicht, ob es wirklich seine Überzeugungskünste sind oder vielleicht die Tatsache, dass jemand anonym ist, ihre Semesterbeiträge plötzlich bezahlt oder sie mal, ja, mal zum Essen ausführt und ja. Und kurze Zeit später ist es auch so, dass sie immer mehr über diese Religion herausfindet. Und irgendwann am 5. September 1987 ist es so, dass die beiden auch irgendwie beschließen, zusammenzukommen, um zusammenzuziehen. Und das ist ganz genau ein Tag vor ihrem Geburtstag. Ich habe dir gesagt am Anfang, dass sie am 6. September Geburtstag hat. Und möchtest du vielleicht mal raten, wer noch am 6. September Geburtstag hat? Seine Mama.
Oh Mann.
Und dann fragt er sie, um wie viel Uhr bist du denn geboren? Und sie sagt, ja, irgendwie früh um 3:30 Uhr. Und rate mal, wer ganz genau zur selben Zeit geboren ist.
Die Mama.
Die Mama. Und was macht er dann? Er ruft seine Mama an und sagt, Mama, ich habe hier jemanden kennengelernt. Und das ist die Frau meines Lebens.
Okay.
Möchtest du was trinken? Ja,
Das
und die Mama
geht.
ist aber ganz und gar nicht begeistert davon, denn sie möchte ihren Adolfo mit niemandem teilen. Das ist ja ihr Lieblingssohn.
Oh Gott, jetzt kommt es.
Und ja, und nachdem sie auflegen, sagt Adolfo, wir gehen morgen essen. Und sie sagt, ja, aber ich kann morgen nicht. Ich habe meinen Freunden versprochen, dass sie das unternehmen. Und er meint dann, dann sag's doch ab. Da meint sie, ja, ich kann nicht absagen. Ich habe meine Freundin versprochen, mit ihnen essen zu gehen. Und ja, wieso hast du nicht vorher was Bescheid gesagt? Und er sagt dann, ja, gestern warst du noch nicht meine Freundin. Jetzt bist du es und du tust, was ich dir sage. Ja, tolle Voraussetzung für eine Beziehung, findest du nicht?
Finde ich auch, ja.
Ja, aber es ist so, dass Adolfo dann anfängt, sie mit Juwelen zu beschenken. Kurze Zeit später fährt sie ein Auto. Und zwar einen niegelnagelneuen, ich glaube, Ford Taurus in Rot mit einem Autotelefon. Stell dir vor, es ist gerade das Jahr 1987. Und auch, ja, ihre Freunde vom College bemerken, dass sich was an ihr ändert. Sie trägt zwar keine Amulette oder so, aber ja, man merkt schon, dass sie jetzt mehr Geld hat. Und sie ist dieselbe fröhliche Natur, die sie immer war. Aber einen Monat später, im Oktober 1987, ist es so, dass sie wirklich aufhört, die Stunden zu besuchen und sich immer mehr dem Palo Mayombe hinzugeben.
Okay, also er hat sie wirklich überzeugt
Sie
von
hat
seinem
mittlerweile
Glauben.
ihr eigenes Altar erstellt. Also sie opfert mittlerweile auch Tiere. Und irgendwann schreibt er ihr, ja, weißt du was, ich möchte, dass du meine Patin wirst. Ich meine, er ist der Pate
Er ist der
und
Pate,
er sucht
okay.
jetzt quasi eine Patin, die quasi die wichtigste oder die zweitwichtigste Rolle in diesem Kult spielen wird. Sie lernt auch kurze Zeit später auch die anderen Jungs kennen aus Mexiko. Vielleicht erinnert sich noch an Martin und an
Omar.
Omar. Martin war tatsächlich auch der Chauffeur, der damals ihn gefahren hat, als sie sich auf der Straße begegnet sind. Und sie versteht sich auch super mit Martin. Sie beide schauen zusammen Fußball und er nennt sie auch irgendwie Laka, irgendwie die Dünne oder so. Aber irgendwie merkt sie, ja, ziemlich sexuell, da nicht viel läuft zwischen ihr und dem Adolfo. Und sie denkt, es gibt eine andere Frau. Sie wird total hysterisch. Sie meint, bist du verheiratet? Er sagt nein. Und sie sagt, hast du eine andere? Und er kann nicht so richtig ja oder nein sagen. Und dann sagt sie, ja, dann mach Schluss. Und dann sagt er ihr, dass es nicht eine andere ist, sondern mehrere andere. Und ja, sagt ihr dann auch, dass quasi Omar und Martin quasi seine Liebhaber sind. Wie glaubst du, reagiert sie darauf?
Naja, wenn sie in ihn verliebt ist, denke ich mal, dass sie eifersüchtig wird und dass sie wahrscheinlich nicht damit klarkommt.
Ja, aber er meint, dass sie ja eine viel wichtigere Rolle spielt, denn sie ist ja dazu da, die Patin zu werden, also über allen anderen steht. Und so passiert es auch, dass ein Ritual quasi bald durchgeführt wird. Aber kurz vorher möchte er, dass Sarah etwas für ihn macht. Wieso glaubst du, hat er sich von allen Frauen ausgerechnet für Sarah entschieden?
Naja, er will ja zu dieser anderen Familie wahrscheinlich
Die
irgendwie die
Hernandez-Familie, ganz genau.
Hernandez-Familie irgendwie Zugriff erschaffen Und er weiß wahrscheinlich auch, dass sie eben die Ex-Freundin von diesem Elio Hernandez ist und dass sie mit dem Serafin Hernandez zusammen studiert oder keine Ahnung.
Genau, mit ihm hat sie jetzt direkt nicht viel zu tun, aber wie du schon richtig sagst, ist es so, dass sie kurze Zeit später Elio trifft und auch meint, wie sehr es ihr leid tut wegen dem Bruder und dass sie denkt, dass irgendwie wirklich böse Mächte auf der Familie liegen und dass er ein Reinigungsritual braucht, denn früher eine so angesehene Familie, das kann doch nicht sein, dass jetzt plötzlich alles bergab geht und dass sie auch jemanden kennt, der da Abhilfe schaffen kann. Und wer
Okay.
glaubst du, ist dieser jemand?
Adolfo.
Adolfo Constanzo, ganz genau. Und Elio ist mittlerweile eigentlich verheiratet, aber kann natürlich kaum die Augen von Sarah lassen. So eine große Frau, ganz hübsch und
Gott, wenn das das auf dem Bild ist, ist schaut auch nicht so toll aus, aber naja, egal.
ja, das stimmt, wie gesagt. Aber es ist auch so, dass irgendwann Adolfo auch meint, ja, wenn es sein muss, dann musst du auch mehr tun, um einfach diesen Elio um den Finger zu wickeln. Wenn es sein muss, dann musst du mit ihm schlafen. Wenn es sein muss, musst du alles tun, aber ihn in unseren Bann ziehen. Und es gelingt ihr auch kurze Zeit später. Aber als es dann darum geht, um diese, ja, Schutzzauber auszusprechen, meint er auch, dass sie das nicht einfach mitten in der Stadt machen können und einen anderen Bereich brauchen. Und hier ist es eben so, dass diese Rancho-Santa Elena der Familie Hernandez gehört und die dem Adolfo zur Verfügung gestellt wird.
Diese Range, meinst
Diese
du?
Range, genau. Und die ist schön, die ist so abgelegen, weißt schon, von der Stadt und sie haben alle ihre Ruhe dort. Und ja, das Erste, was passiert, ist erstmal, dass unsere Sarah zur Patin wird. Und möchtest du mal wissen, wie das abläuft?
Ja, klar.
Es ist so, dass Omar, der mittlerweile auch da ist, ihr die Augen verbindet, sie dann dort in eine Hütte bringt. Und dort gibt es tatsächlich auch so einen großen Kessel. Man fängt dann an, auf ihren Körper mit einem Messer Xe und Kreuze einzuritzen und gewisse Dinge zu singen. Und ja, Adolf ist dort und singt dann: Du suchst Macht vom Tode, ich bin der Tod, Gott ist tot, deine Seele ist tot. Und fängt dann auch an, wie weitere Sachen in dem Körper einzuritzen und sagt dann: Endlich bist du eine von uns. Und ich glaube, sie muss dann noch was vom Kessel trinken, aber jetzt ist sie quasi die stärkste Frau in dieser Sekte.
Wow.
Und welche Aufgaben denkst du, könnte jetzt Sarah haben als Patin?
Als Patin.
Ich meine, er ist ja so der Gott schlechthin, weißt schon, er ist der stärkste Mann, spricht die Flüche aus.
Naja, dann wird sie halt das auch machen, denke ich mal.
Nicht ganz. Also sie ist vielmehr als Rekruterin zuständig.
Ah, okay, sie soll also Leute werben.
Ja, einerseits als ja, Sektenmitglieder, aber auch als Opfer. Denn es reicht nicht mehr aus, alte Friedhöfe aufzugraben und Knochen zu verwenden, denn die Zauber, die er jetzt einsetzen möchte, erfordern viel größere, vor allem lebendige Opfer.
Oh, okay, jetzt wird das wirklich spannend.
Somit fängt man an, sich neue Opfer zu suchen. Ich habe dir ja zu Beginn erzählt, als Constanzo nach Mexiko gekommen ist, dass er sich sein Haus mit drei Männern geteilt hat. Einer von denen war der Martin, der andere war der Omar und ein dritter war der Jorge. Der Jorge ist mittlerweile mit einer Transvestiten zusammen, die irgendwie im Antiquitätengeschäft ist. Und irgendwie, ja, haben die beiden Streit. Und dann möchte Jorge, dass quasi, ja, Adolfo sie aus dem Weg räumt. So passiert es auch, dass kurze Zeit später, dass dann irgendwie drei Männer kommen, sie entführt wird und dann wird sie quasi in der Badewanne zu Tode gestochen und quasi geopfert. Und dann anschließend zerstückelt. Und ja, das Ganze findet irgendwie im Juli 1988 statt. Und ja, man nimmt gewisse Teile, wie zum Beispiel das Gehirn, die Finger oder Genitalien. Und den Rest packt man in Müllsäcke und ja, entledigt sie.
Okay.
Wie wirkt das auf dich?
Krank.
Ja, es ist wirklich, ich glaube, krank ist noch sehr milde
Das ist mild
ausgedrückt.
ausgedrückt, das ist der Wahnsinn, also.
Ja, es ist so, das Ganze geht natürlich noch weiter. Ja, und auch die Drogengeschäfte gehen weiter, aber auch die ganzen Opfergaben. Und das Ganze nimmt natürlich eine ganz andere Wendung. Ein anderer Polizist namens Horche, der scheint nicht nur das Marihuana und das Koks ja, zu schmuggeln, sondern auch selber was davon einzunehmen. Und für die Sekte ist es eindeutig klar, wir schmuggeln die Sachen, aber wir nehmen selber nichts davon.
Damit die noch klaren Kopf haben oder was?
Ja, und was glaubst du passiert, nachdem Jorge quasi gegen seine Regeln verstößt.
Wahrscheinlich wird er dann auch geopfert.
Ganz genau. Und er landet natürlich auch in unserem Ganga, in unserem Kessel. Ja, das Ganze geht natürlich noch weiter. Und Sarah ist tatsächlich diejenige, die ihn auch verpetzt hat. Also, die das Ganze mitbekommen hat, dass der Jorge ja nicht so ganz mit offenen Karten gespielt hat. Und deshalb wird er auch anschließend dann quasi hingerichtet. Jetzt ist es der Februar 1989. Ja, es gibt jemanden, den sie quasi für das Ritual einfangen, dem es aber kurze Zeit später gelingt zu fliehen. Und anschließend aber wird er einfach nur erschossen.
Von wem?
Von einem der Sektenmitglieder. Das ist vielleicht sogar, ja, könnte auch konstant so sein.
Okay.
Man versucht ihn quasi hinzurichten, aber ihm gelingt es zu fliehen und man erschießt ihn einfach. Ja, und Adolfo ist ziemlich gelangweilt, weil er denkt, was soll das? Ich will jemanden, der schreit, der um sein Leben bettelt. Denn er meint, je mehr Qualen dieser Mensch erleidet, umso stärker wird auch der Geist sein, den er letztendlich dann vom Jenseits kontrollieren kann. Und deshalb will er, dass sie ihm jemand Neues finden. Aber es gibt diesmal gewisse Regeln. Derjenige muss große Angst haben um sein Leben und sein Kopf muss quasi mit einer Machete ja, geteilt werden. Also
Okay.
ganz komisch.
Ganz komisch, ja.
Und ich habe dir ja gesagt, dass ja Elio total begeistert ist, weil ja quasi seine Geschäfte gut laufen. Und er möchte auch eine aktivere Rolle in der Sekte einnehmen. Und so beschließt Constanzo, dass er tatsächlich auch ein Opferritual durchführen kann, um dann als Henker irgendwie eine Rolle einzunehmen. Und jetzt musst du wirklich stark sein, denn diesmal wird nicht ein junger Mann, sondern ein Kind entführt, ein 14-jähriges Kind. Sein Kopf wird verschleiert und kurze Zeit später trennt ihm Elio Hernandez, ich weiß nicht, ob er auch berauscht ist, den Kopf des armen Jungen ab. Aber damit nicht genug. Dann öffnet sich die Verhüllung und er erkennt das Kind. Es ist sein Neffe José. José Luis
Va
Garcia. Also er hat nicht bemerkt, dass er gerade seinen eigenen Neffen
umgebracht
geopfert
hat,
hat.
geopfert hat. Ach du Scheiße.
Ja, sie nannten ihn sogar kleinen Kojoten, glaube ich. Und ja, es ist echt
Und wer
schlimm.
hat ihm das Kind gebracht? Also,
Ich glaube, einer der Rekruten, ich weiß nicht wer.
okay.
Ja, irgendwie
Boah,
wirklich
was
ganz
hat er denn
komisch.
gemacht?
Ja, er war natürlich total schockiert, aber er dachte wahrscheinlich, dass es irgendwie ein Teil davon ist, irgendwie ja einen festen Bestandteil in der Sekte einzunehmen. Also du musst bedenken, diese Menschen sind total gehirnmanipuliert. Die denken wirklich, alles, was dieser Constanzo macht, funktioniert. Die Drogengeschäfte laufen, aber keiner von denen weiß, dass natürlich er die ganzen Insider-Informationen von den Polizisten hat. Und deshalb ist er für die wie eine Art Gott. Und alle haben Angst vor ihm, keiner will, dass die sich mit ihm verscherzen. Und
Ja,
so
weil
kommt
sie ihm
es.
auch das Ganze glauben, wahrscheinlich.
Ja, leider. Ja, wie geht es dir mit der aktuellen Situation? Was denkst du darüber?
Ich finde es schon krass, dass er jetzt seinen eigenen Neffen umgebracht hat. Aber im Gesamten sehe ich das einfach nur, also, es ist ja schlimmer wie Serienmörder, sowas. Es ist ja wirklich krankhaft, diese ganze
Ja.
Geschichte.
Es ist so, dass Adolfo aber jetzt total blutdurstig ist und immer mehr möchte. Und irgendwann bemerkt er auch, dass Sarah, ja, auch wieder sich mit ihrem Ex-Freund Gilberto de Souza unterhält. Erinnerst du dich noch an ihn? Das war der, mit dem sie zusammen war, den sie angeblich betrogen hatte.
Ach so, ja,
Mit dem
als
Anruf.
er, genau. Ja, ich kann mich noch daran erinnern,
Ja, was
wo
glaubst du, passiert als nächstes?
der wird wahrscheinlich
Der
geopfert.
wird geopfert, ganz genau. Gilberto wird dann kurze Zeit später entführt und als Opfergabe quasi, ja, hingerichtet.
Oh Mann. Und die Sarah weiß davon
Sie
Bescheid?
ist da tatsächlich nicht vor Ort, aber irgendwann abends kommen dann die Männer zu ihr ins Apartment. Denn mittlerweile hat auch irgendwie Adolfo 7000 Dollar, glaube ich, ausgegeben, damit sie eine eigene Treppe bekommt bei ihren Eltern, dass sie quasi so ein bisschen mehr Privatsphäre hat. Und alle treffen sich bei ihr und dort erfährt sie dann tatsächlich auch, dass er, ja, umgebracht wurde. Aber Adolfo reicht es immer noch nicht. Er meint, ach Gott, was bringt mir denn sein Geist? Und denkt sich, ich brauche jetzt jemanden ganz, ganz Besonderes. Ich will jemanden, der intelligent ist. Ich will sein Gehirn mit einem Beil durch zwei teilen, sein Gehirn kochen und ich möchte, dass es ein Weißer ist, ein Amerikaner ist. Findet ihn mir. Ja, und hier gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander. Manche meinen, Sarah wäre dabei gewesen, sie bestreitet das später. Ist es so, dass jetzt quasi, ja, man quasi wieder auf Fahrt geht und dort entdecken dann die Männer, die du jetzt auch noch auf der Folie siehst, also das sind ungefähr David Valdez, Martinez, genau, gehören halt auch zum Clan und die laufen dort alle rum.
Achso, die gehören auch zu der
Die
Sekte?
gehören alle zu der Sekte, ja.
Okay.
Und on top dazu natürlich nochmal die Liebhaber von Constanzo. Und Sarah Aldrete natürlich als die Patin.
Okay.
Magst du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen? Ja, hier
Ja.
siehst du nochmal genau die restlichen Mitglieder der Narko-Satanisten-Sekte, nennt man sie.
Okay.
Narkos steht dabei für Drogenschmuggler und Satanisten, weil sie eben ja den
Opfer.
Teufel anbeten. Genau, kannst du vielleicht nochmal das nächste Bild umdrehen und uns sagen, wen du darauf siehst?
Mark Kilroy.
Ganz genau. Mark Kilroy, zu ihm möchte ich dir heute mal ein paar Sachen erzählen. Im März 1989 ist Mark gerade mal 21 Jahre alt und studiert in Texas, und zwar am College of Natural Science, University of Texas in Austin. Er ist groß, er ist blond, hat blaue Augen. Er will quasi nach seinem Junior College, will er Medizin studieren. Und es ist März und es ist genau die Zeit, ich habe dir zu Beginn erzählt, dass seit zu Spring Break Zeiten die ganzen US-amerikanischen Studenten nach Matamoros kommen, weil sie dort richtig gut Party machen können. Mark Kilroy fährt erstmal mit drei seinen Kumpels zum South Padre Island. Das ist quasi der Studenten-Hotspot. Dort gehen alle, machen Partys, sie schwimmen tagsüber, abends gibt es eine Miss Tanline-Show. Alle haben jede Menge Spaß. Doch irgendwie, ja, langweilt sich nach einer Weile, weil die sind wirklich mehrere Wochen dort alle. Und beschließen, einen Abstecher nach Brownsville zu machen und dann rüber nach Matamoros zu laufen. Und er und seine Freunde haben auch einen tollen Abend. Dort trifft er auch nochmal die eine von der Miss Tanline-Show und die verabreden sich, glaube ich, auch für den nächsten Tag. Und als sie zurücklaufen, ist es so, dass alle über diese Brücke laufen, die du vielleicht vorhin zu ganz zu Beginn nochmal gesehen hattest. Und zwei seiner Kumpels, der eine heißt, glaube ich, Bradley und der andere heißt Brand, die laufen schon ein bisschen weiter voraus. Er und Billy sind natürlich alle auch so ein bisschen angetrunken. Und Billy meint so, ey du, ich muss kurz pinkeln halt, ne? Und geht dann um die Ecke, dann hört er so ein paar Sachen und als er zurückkommt, ist Mark weg. Er läuft schneller, er schaut um sich herum, irgendwann holt er auch seine anderen Kumpels ein und fragt, ob die wissen, wo Mark ist. Die meinen, hey, er war doch mit dir zusammen. Und ja, sie gehen an den vereinbarten Ort, wo sie ihr Auto abgestellt hatten, in Brownsville, und warten dort mehrere Stunden, doch es tut sich nichts. Mark ist verschwunden. Was glaubst du, machen die Jungs jetzt? Jetzt stell dir vor, du bist mit deinen Freunden feiern und plötzlich fehlt jemand.
Polizei anrufen.
Sie gehen auch tatsächlich zur Brownsville Polizei und melden ihren Freund als vermisst. Sie rufen die Eltern von ihm an und der Polizist denkt sich so, ja, komm, er ist ein Student, ein junger Kerl, ist wahrscheinlich irgendwie mit einer jungen, hübschen Frau vielleicht irgendwo verschwunden. Aber als sich mehrere Stunden nichts tut, ist es auch so, dass alle so ein bisschen anfangen, ja, panisch zu werden.
Sich Sorgen zu machen, bestimmt.
Und kurz Zeit später fliegen auch die Eltern ein und suchen überall nach dem Jungen. Es wird ein Fahndungsplakat ausgehängt. Man fängt an, irgendwie, ja, irgendwie Geld in so einer Kasse zu sammeln. Ich glaube, die Eltern sammeln irgendwie $5.000 und alle Menschen in der Umgebung will auch weitere 10, also insgesamt $15.000, Finderlohn quasi. Doch niemand findet Mark. Es gibt kein Lebenszeichen von ihm. Und nach einer Woche sagt auch der Polizist, ab jetzt suchen wir nach einer Leiche. Ja, wie geht's dir damit? Was denkst du, ist mit Mark passiert?
Also das, was ich bisher mitbekommen habe, wie gesagt, denke ich mal, dass sie den auch irgendwie aufgefangen haben auf der Brücke und dass er wahrscheinlich auch Opfer eines Rituals geworden ist.
Erinnerst du dich noch an diese Szene mit unserer Astralreise, wo wir zusammen unterwegs waren und dann am Ende quasi den Serafin Hernandez geschnappt haben? Die Polizisten nehmen ihn tatsächlich fest, aber denken sich jetzt nicht viel dabei. Sie untersuchen das Ganze und sehen halt tonnenweise Marihuana und Koks und denken sich, okay, wir haben jetzt echt wirklich den Ort gefunden, wo das ganze Zeug gelagert wird. Und er und seine anderen Kumpels, die du auch vorhin auf dem Bild gesehen hast, werden festgenommen, auch sein Onkel, Elio. Und on top dazu auch seine Art Hausmeister, der dort arbeitet, aber der an sich nicht zur Sekte gehört. Und die ganzen Leute werden befragt, anfangs reden sie nicht, aber kurze Zeit später, also Serafin wird auch immer sehr als, ja, sehr arrogant beschrieben, weil er auch irgendwie das Geld hat von den Eltern mit den ganzen Drogen. Und ja, der Hausmeister wird dann freigelassen und gerade als er dabei ist, das Präsidium zu verlassen, fällt sein Blick auf ein Fahndungsfoto. Und zwar das von Mark Kilroy. Er sagt, ich kenne diesen Jungen. Die Polizisten meinen, hä, wie denn? Er meint, ja, er war vor 2 Wochen, war er auf der Ranch, meinte er. Er saß im Auto hinten, seine Hände waren irgendwie festgebunden und ich dachte, der arme Junge, und habe ihm irgendwie noch Wasser und Brot gebracht. Aber dann war auch meine Schicht zu Ende und ja, die erlauben mir auch nicht, nach einer gewissen Uhrzeit noch da zu bleiben, wenn sie ihre gewissen Sachen hier in der Hütte machen. Und er meint so, ja, also er war damals dort und der Polizist fragt ihn direkt, ja, und wo ist er jetzt? Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der Polizist erst neu in die Stadt kam und tatsächlich auch, ja, alles aufräumen möchte, also quasi dieses ganze Drogengeschäft aufdecken möchte. Und jetzt ist er hier und plötzlich wird ein amerikanischer
Ach
Junge
so, das ist
vermisst.
jetzt kein Polizist, der mal bei
Er ist
ihm
nicht
war
korrupt oder so,
und
nein, er ist auch
nicht,
keiner, den
okay.
man kennt. Ja, und das Ding ist, was vielleicht auch ein bisschen traurig ist, Es sind so viele Menschen verschwunden und jetzt verschwindeten Amerikaner. Und das ist vielleicht aber auch ein bisschen dieser Wendepunkt in dieser Geschichte, denn sein Onkel ist tatsächlich irgendwo im Wirtschaftsministerium und dadurch läuten auch alle Glocken. Es wird viel mehr Druck auf die mexikanischen Behörden ausgeübt. Und auch jetzt, weißt schon, plötzlich nimmt man einfach eine Gruppe von Menschen fest, wo man denkt, okay, weißt schon, die vertreiben hier Drogen. Und der Hausmeister entdeckt per Zufall Mark und meint, ich kenne den. Und der Polizist möchte wissen, wo ist der, wo ist der? Und er meinte, ich weiß es nicht, aber vielleicht irgendwo auf der Ranch begraben. Und dabei, ja, der Polizist ist schockiert und ich glaube, der wird dann auch weiterhin festgehalten und man geht rein und fängt an, die anderen Männer zu befragen. Ich habe ja gemeint, dass man quasi die Ranch durchsucht hat. Man hat da wirklich unzähliges Marihuana gefunden, 110 Kilogramm, 108 Gramm Kokain, 12 Waffen und man wollte eigentlich diese Hernandez-Familie und ja, die Mittäter dort deswegen festnehmen. Aber der Herr Domingo, glaube ich, hieß er, also quasi der Hausmeister, hat, wie gesagt, die Spur dann zum Mark Gilroy geführt. Und jetzt ist es so, dass die Polizisten erstmal die Hernandez-Familie unter die Lupe nimmt. Und was glaubst du, machen sie? Oder was für Verhörmethoden könnten sie anwenden?
Verhörmethoden.
Wir sind in
Naja,
Mexiko,
wir
Ende der
sind.
80er Jahre.
Ja, okay. Ich denke mal, die werden bestimmt gefoltert oder sowas, damit sie reden.
Ganz genau. Also später meinen sie auch noch, ja, wie haben sie denn so schnell ein Geständnis aus allen rausgepresst? Meinte er, sehen Sie das Mineralwasser? Schütteln Sie es, tun Sie noch ein bisschen, ja, Chili rein und dann lassen Sie es durch die Nasenlöcher von den Tätern durch,
Wow.
ja,
Okay.
spritzen.
Oh
Dann
Mann.
bekommen Sie schon Ihre Antworten. Und ja, es ist so, dass man dann alle nimmt und dann wirklich zur Ranch fährt und sie alles aufgraben lässt. Man nimmt quasi ihnen ein Geständnis ab, dass man Mark umgebracht hat. Und als gefragt wird, wie sie ihn überhaupt bekommen haben, sagen sie, ja, er stand irgendwie auf der Brücke und dann hat sich anscheinend der Serafin war der Fahrer und neben ihm war noch einer der anderen Jungs, die du auf den Bildern gesehen hast. Und sie haben angehalten und ihn angesprochen und dann haben sie ihn quasi gekidnappt. Und das Ganze war dann so hektisch, dass irgendwie eine Weile später irgendwie das Auto irgendwo angehalten hat, damit der Fahrer so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und in dem Moment befreit sich tatsächlich der Mark und rennt weg. Und er denkt, okay, ich muss hier verschwinden, weißt schon. Er kennt sich da zwar null aus, aber möchte da einfach nur verschwinden. Und plötzlich schneidet ihn ein anderes Auto irgendwie den Weg ab und er wird nochmal festgenommen. Und diesmal kommt er tatsächlich nicht weg und wird dann auf die Farm gebracht. Die ganze Nacht über ist er quasi im Auto eingesperrt, bis auch irgendwann dieser Domingo kommt, ihm was zu essen und trinken, glaube ich, gibt. Und irgendwann am Abend findet dann das Ritual statt. Adolfo höchstpersönlich ist anscheinend zu ihm gegangen und als er wieder versucht hat zu flüchten, und irgendwie um sein Leben gebettelt und gefleht hat, hat er seine Machete genommen und seinen Hinterkopf quasi aufgespalten. Dann sein Gehirn entnommen, es in seinen Nganga reingetan, es gekocht und dann daraus alle trinken lassen.
Oh mein Gott, armer Junge.
Und ja, als die Polizei mit Serafin dann vor Ort ist und ihn dann fragen, ja, wo sie ihn begraben haben, schaufelt er quasi das Grab wieder auf. Man entdeckt aber, dass man ihm quasi abwärts seiner Knie die Beine amputiert hat. Und man fragt, ja, ob es ein Teil des Rituals war. Und Seraphim meint, nee, wir haben das gemacht, weil er einfach zu groß war und ins Grab nicht reingepasst hat.
Ach du Scheiße. Oh mein Gott.
Und was so krank an dieser Geschichte ist, ist einfach nur, dass diese Sektenmitglieder einfach nicht das Ausmaß ihrer Taten verstehen und immer noch denken, dass sie irgendwie unter diesem Schutzzauber stehen. Und sie erzählen dann auch natürlich, wer Adolfo ist, dass er quasi, ja, deren Gottvater ist, also deren Pate ist.
Aber die wurden ja alle festgenommen, oder auch
Nein,
Adolfo?
nein, die alle nicht. Nur die Hernandez-Brüder und die
Ach
zwei,
so.
die du gesehen hast.
Okay.
Also wer nicht festgenommen wurde, ist Sarah, Adolfo, sein Mann Martin, seine Frau, so wie er ihn bezeichnet, Omar, und noch El Dubi, das ist noch einer seiner Handlanger. Und Sarah, ja, sieht natürlich auch, während sie irgendwo Matamoros durch die Gegend läuft, dass das Fahndungsplakat von Mark Kilroy quasi aushängt und warnt natürlich alle. Und sie befinden sich alle jetzt in Brownville und überlegen sich, wohin können wir flüchten? Wohin denkst du, flüchten die? Denkst du in die USA? Denkst du, sie bleiben in Mexiko?
Ich denke, die bleiben in Mexiko, oder?
Ja, auf der Range geht es tatsächlich weiter und möchtest du vielleicht mal raten, wie viele Leichen man ausgegraben hat?
Naja, das, was du vorhin erzählt hast, mindestens, keine Ahnung, wie oft die diese Rituale gestartet haben. 500?
Nein, nein, nicht so viel.
Nicht so viel? Okay.
Also
Dreißig?
man findet 13 Leichen, die alle
13.
begraben sind und nochmal zwei weitere in der Nähe eines Flusses. Aber dazu zählen noch nicht die ganzen Opfer von dieser Calzada-Familie. Ich rede jetzt wirklich nur von denen, die jetzt in Matamoros umgebracht worden sind, die quasi aufgeopfert worden sind, um als eine Art Schutzritual zu dienen, um den Drogenschmugglern Unsichtbarkeit zu verlangen. Ja, und die Polizei schnappt sich natürlich jetzt die ganzen Hernandez-Brüder, die werden auch festgenommen. Und jetzt versucht man natürlich mit allen Mitteln Adolfo zu kriegen. Es kommt, die ganzen Medien sind vor Ort. Es ist natürlich das Spektakel schlechthin. Es ist ein Kultmord. Ein Amerikaner ist tot. Das heißt, nicht nur die mexikanische Presse ist hier vor Ort, sondern auch die US-amerikanische. Jeder möchte wissen, wer sich hinter dieser Narco-Satanikos, also dieser Narco-Satanisten-Sekte verbirgt. Wohin glaubst du, sind jetzt Adolfo, Sarah, Omar und Martin sowie El Dubi geflüchtet?
Boah, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich denke nicht, dass sie nach Amerika gekommen sind. Wahrscheinlich sind sie noch in Mexiko geblieben.
Also ich habe dir gesagt, dass sie alle in Brownsville sind. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Brownville sage. Und von dort aus flüchten sie tatsächlich nach Mexico City. Und zwar mit dem Flugzeug.
Mit dem Flugzeug.
Mit dem Flugzeug, ja, irgendwie
Okay,
ganz
die trauen
komisch.
sich was.
Ja, ich muss sagen, ich glaube, Sarah vergisst auch irgendwie zuerst ihren Pass und fliegt dann auch noch nach. Und die ganze Bande, also der Rest der Truppe, die verbarrikadieren sich dann quasi in eins der Wohnungen von Adolfo. Und die mediale Präsenz ist immens, denn alle ja, reden nur noch von diesem Fall, von diesen Narco-Satanisten-Morden. Und Adolfo und all die anderen verfolgen auch das ganze Geschehen vom Fernseher aus. Ja, sie schauen die ganze Zeit die Nachrichten. Und die Polizisten, die sich gerade auf dieser Range befinden, ja, durchsuchen zwar alles, aber als sie dann plötzlich diese Hütte entdecken mit diesem Nganga, meinen sie, nee, da gehen wir nicht rein. Nicht bevor ein Exorzismus durchgeführt wird. Ein
Okay.
Exorzismus, ja.
Ja.
Es ist so, dass tatsächlich ein Priester ja gerufen wird und dieser fängt dann an, ja, sich das Ganze anzuschauen. Währenddessen ist es so, dass auch bei Adolf und den anderen ja auch schon die ganze Stimmung angespannt ist. Sarah möchte eigentlich am besten die Jungs verlassen und sie schreibt auch einen kleinen Brief. Also sie hat Angst, es direkt Adolfo zu sagen und deshalb versteckt sie sich in eins der Hinterzimmer und schreibt einen Brief und wirft diesen aus dem Fenster. Und den habe ich dir heute mitgebracht. Kannst du vielleicht die letzte Tüte öffnen und uns vorlesen, was in diesem Brief steht?
Bitte rufen Sie die Justizbehörde und erzählen Sie denen, dass in diesem Gebäude jene sind, die Sie suchen. Sagen Sie ihnen, dass eine Frau als Geisel gehalten wird. Ich bitte darum, weil ich vor allem sprechen will, oder Sie werden das Mädchen umbringen.
Was denkst du darüber? Glaubst du das, Sarah?
Ich denke eher, dass sie sich da irgendwie ein bisschen rausholen will aus der Sache und deshalb vielleicht diesen Brief schreibt.
Ich glaube auch, dass sie langsam bemerkt, dass quasi das Ganze sich dem Ende neigt und sie versucht vielleicht gerade noch irgendwie ja davon zu kommen. Aber in dem Moment ist es auch so, dass im Fernsehen es eine ganz besondere Ausstrahlung gibt. Ich habe dir ja gerade vorhin gesagt, dass quasi ein Exorzist ja hergerufen wurde und dieser versprüht dann überall Weihwasser. Und möchtest du wissen, was er als nächstes macht?
Keine Ahnung.
Er verbrennt die Hütte und auch das Nganga, also den wichtigsten, das Wertvollste, was eigentlich Adolfo besitzt. Die Quelle seiner Macht, also all seine Opferrituale, die er dafür durchgeführt hat, um quasi diesen Einfluss zu haben auf die Geister. Und er glaubt ja wirklich aus tiefstem Herzen daran, dass quasi, ja, dieser Kessel ihm seine Macht gibt. Was glaubst du, macht er als nächstes, nachdem er quasi sieht, dass sein wichtigster Besitz quasi in Flammen aufgeht?
Er wird wahrscheinlich ausrasten.
Ganz genau. Er fängt an, Möbelstücke aus dem Fenster zu werfen. Er schreit alle an. Er wirft Geldscheine aus dem Fenster und schreit die anderen an und meint, es ist vorbei, es ist vorbei. Aber bislang wissen eigentlich die ganzen Polizisten gar nicht, wo sie sich befinden. Möchtest du wissen, was als nächstes passiert?
Ja, klar.
Es ist so, dass zeitgleich, also während das Ganze stattfindet, einige Polizisten in Mexico City von Tür zu Tür gehen und nach einem vermissten Mädchen suchen. Als sie aber plötzlich sehen, dass aus dem Fenster ein Mann die ganze Zeit herumschreit und mit Geldscheinen um sich herumwirft und auch noch mit Möbelstücken, also werden sie stutzig. Und somit fragen sie, wer das ist. Und ich glaube, einer von den Männern hat auch schon mal Sarah und Omar, glaube ich, gesehen, wie sie versucht haben, mit einem 100-Dollar-Schein irgendwas zu kaufen, irgendwie Brot oder Wasser, keine Ahnung. Und ja, sie meinen, ja, dass da so ein paar komische Leute oben leben. Und die Polizei, die kommen quasi auch langsam der ganzen Sache näher und merken auch, dass es sich hierbei nicht nur um einen Verrückten handelt, sondern um Adolfo Constanzo. Und Adolfo bemerkt auch plötzlich die Polizisten, die eigentlich bislang noch gar nicht vorhaben, irgendwas zu tun. Und er nimmt einfach sein Maschinengewehr und fängt an, auf die Polizisten zu schießen. Und zwar, wie lange denkst du, dauert das Ganze, diese ganze Schießerei?
Keine Ahnung, innerhalb von Minuten.
Es sind 45 Minuten.
45 Minuten schießt er rum.
Genau. Und es ist so, dass einer von den Polizisten auch getroffen wird und er bemerkt, es gibt kein Entkommen mehr. Was denkst du, macht er als nächstes?
entweder versucht er abzuhauen oder
Er sagt den anderen, wir müssen uns alle umbringen. Also er meint, dass sie am Ende sind, dass es kein Entkommen gibt, dass das Ganga zerstört wurde. Sarah und Omar möchten das nicht, aber Martin hält noch zu ihm und somit befiehlt dann quasi Adolfo dem El-Dubi, ihn und Martin zusammen umzubringen. Die beiden gehen dann in den Schrank rein und El-Dubi zögert anfangs, aber Adolfo meint, hast du überhaupt eine Ahnung, wie oft ich schon wiedergeboren wurde? Ich werde wiederkommen und wenn du mir nicht gehorchst, dann wirst du nicht nur in diesem Leben irgendwie leiden, sondern erst recht im nächsten. Und somit nimmt dann quasi der El-Dubi diese Uzi, also dieses Maschinengewehr und fängt dann an und bringt beide um. Sarah rennt zum Treppenhaus und schreit, sie sind hier, bitte helfen Sie mir. Und die Polizisten stürmen ein und auch der Rest der Narkosatanisten-Sekte wird festgenommen. Was glaubst du, passiert jetzt?
Die werden wahrscheinlich zum Verhör genommen. Und so wie die foltern, denke ich mal, dass sie auch aus denen die Wahrheit rauspressen,
Ganz genau. Hast du eine
rausbekommen.
Überlegung, ja, was das Gericht entscheidet, wer wie lange bekommt?
Also bei so einer Sache denke ich, dass die lebenslänglich oder sogar vielleicht, ich weiß nicht, gibt es da eine Todesstrafe? Vielleicht kriegen die eine Todesstrafe.
Nee, in Mexiko gibt es tatsächlich keine Todesstrafe. Ich glaube, heutzutage sind, glaube ich, auch irgendwie 45 Jahre das Maximum. Aber es ist so, dass Sarah anfangs nur 6 Jahre bekommt, weil sie sich so ein bisschen versucht, ja, rauszureden und zu meinen, sie wüsste das ja nicht. Und nach 6 Jahren aber entscheidet die Jury, dass sie doch die Strippenzieherin ist und sie wird zu 67 Jahren verurteilt.
Boah.
Genauso wie Elio, Serafin, Salinas, Valdez. Ja, im Jahr 1998 reduziert man deren Strafen um 17 Jahre und somit müssen die, glaube ich, 50 Jahre einsitzen. Und möchtest du wissen, was aus Sarah passiert ist, unserer Patin?
Ja.
Magst du vielleicht mal das letzte Bild umdrehen? Ja,
Ich sehe das auf dem Bild.
das ist Sarah.
Okay, ich denke mal, die ist
Wirkt sie
jetzt
auf
schon,
dich?
naja, ziemlich älter als das Bild, was ich vorher gesehen hatte. Ich denke mal, da sind schon
Ich habe Angst, dich
einige.
schätzen zu lassen, denn du hast sie damals auf 40 geschätzt, obwohl sie Anfang 20 war.
Naja, wenn sie damals Anfang 20 war, wird sie jetzt wahrscheinlich über 50 sein, so wie sie aussieht.
Wie wirkt sie denn auf dich?
Naja, du hattest sie ja als groß und dünn beschrieben, dass man sie als zierlich bezeichnet. Also auf dem Bild hat sie ziemlich zugelegt.
Möchtest du wissen, was sie im Gefängnis aktuell macht?
Ja klar, was macht sie denn?
Es ist so, dass sie beteuert immer noch ihre Unschuld und meint, als sie festgenommen wurde, dass sie zu einem Geständnis gezwungen wurde, dass man sie splitternackt ausgezogen hat, dass man sie zwar nicht vergewaltigt, aber ziemlich, ja, schlecht behandelt hat, sodass sie quasi auch nie wieder Kinder haben wird. Man meint, man hätte sie von den Füßen aus aufgehängt, sie tagelang, nächtelang nackt in einem Kerker eingesperrt. Und ja, heute ist es so, dass sie anderen Frauen Englisch beibringt im Gefängnis, aus ihrer Zelle aus Hamburger verkauft und immer noch, ja, an ihrer Unschuld festhält. Was glaubst du? Glaubst du, dass die Patin von Matamoros schuldig ist?
Auf jeden Fall.
Oder meinst du, dass man ihr ja einfach ein Geständnis quasi auferzwungen hat?
Naja, ich kenne ja jetzt auch die Vorgeschichte. Ich denke, sie ist auf jeden Fall schuldig.
Vielleicht erinnerst du dich noch an unser Zitat von M.K. Hobson. Ich war einfach schon immer fasziniert davon, was unser Glaube bewirken kann und was passiert, wenn wir ihn missbrauchen. Ja, ich glaube, dieser Fall ist ein.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man eigentlich einen Glauben missbrauchen kann. Dass man Menschen wirklich sehr gut auch manipulieren kann, eben durch den Glauben.
Ja, und das war die Geschichte der Patin von Matamoros. Hast du Lust, noch einen türkischen Kaffee zu trinken? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.